So, technische Schwierigkeiten überwunden. Schönen guten Morgen. Ich freue mich echt, dass ich heute wieder mal das Privileg habe, mit euch gemeinsam in Gottes Wort reinzuschauen, in dieser Serie im Hebräerbrief. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen. Wir sind schon seit einiger Zeit in diesem Buch und wir gehen Vers für Vers durch, weil wir davon überzeugt sind, als Gemeinde, dass Gottes Wort lebendig ist. Und dieser Brief oder dieses Buch hat es echt in sich und wir werden auch heute einige echt interessante Sachen gemeinsam hören und auch bereden. Aber bevor ich da einsteige heute, muss ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar, ich erinnere mich, ich habe eine Zeit lang ja in Israel gewohnt und damals in Israel hat es eine Situation gegeben, da sind wir mit dem Bus, mit ein paar Freunden, sind wir irgendwo hingefahren. Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, wohin. Ich glaube, das war Haifa oder irgendwas so, aber es ist nicht so wichtig. Und wir waren also im Bus und dann haben wir mit Leuten, die halt um uns herum waren, Gespräche angefangen und ich habe mit einem Mädel neben mir geredet. Weiß nicht, vielleicht war sie Ende 20, Mitte 20. Und wir haben dann irgendwann natürlich angefangen, auch über den Glauben zu reden. Und das war eigentlich ein echt ein interessantes Gespräch und sie war eigentlich auch echt offen. Aber sehr oft dann hat irgendwie, wenn wir ein bisschen tiefer eingetaucht sind, irgendwo hat das mit folgendem Satz geendet. Das weiß ich nicht, da muss ich meinen Rabbi fragen. Und das war dann das Ende, dann bist du nicht weitergekommen. Dann habe ich wieder irgendwie über was anderes geredet und dann ist wieder dieser Satz gekommen, ja, das kann ich nicht, da muss ich einen Rabbi fragen. Und dieser Gedanke, den sie gehabt hat, der so tief verankert war, auch in vielen anderen Juden, mit denen ich in der Zeit damals geredet habe, ist, hey, wir brauchen Rabbis, die uns Gott und Gottes Wort erklären, damit wir das verstehen. Und dieser Gedanke ist ja nicht nur was Eigenes fürs Judentum, sondern der findet sich überall, in ganz vielen Religionen. Ganz egal, ob du bei den Azteken bist, ob du bei den Griechen bist, ob du bei den Babylonier bist, welcher Kultur auch immer, es hat immer Menschen gegeben, die irgendwie so in einer eigenen Klasse waren. Die Geistigen, die da berufen sind für diese Aufgabe. Und sehr oft haben die verschiedene Aufgaben gehabt, aber sehr oft waren die auch Priester. Das waren Menschen, die zwischen so Vermittler waren, zwischen den Menschen und Gott. Und so mir passiert das auch manchmal, dass Menschen zu mir herkommen. Ich bin ja ein Pastor, ich bin ja auch einer von denen. Gell? Und da kommen dann Leute zu mir, und nicht Christen und Christen, beide schon passiert, und die sagen, hey, du hast ja einen ganz besonderen Draht zu Gott. Gell? Entweder kannst du mir das und das erklären, gell? Weil du bist ja ganz nah bei Gott. Gell? Oder, hey, kannst du für mich beten? Weil auf dich hört der Gott bestimmt besonders. Gell? Dich hört er ja ganz gern, gell? Weil du bist ja so nah bei ihm. Für viele von uns ist dieses Prinzip eines Priesters sowas Komisches. Gell? Also irgendwie so weit entfernt von unserer Welt. Aber für die Juden damals war das was ganz, ganz Reales. Und um das geht's heute. Und bevor wir da jetzt gleich eintauchen, du kannst schon mal aufschlagen, wenn du die Bibel da hast, im Hebräer Kapitel 4. Einfach nochmal kurz, wo stehen wir gerade in diesem Buch? Dieses Buch, der Hebräerbrief, der ist geschrieben worden an Christen, die sich das gerade nochmal überlegen mit dem christlichen Glauben. Die sich überlegen, hä, glaube ich das wirklich? Ist es das wirklich wert, Jesus nachzufolgen? Stimmt es wirklich, dass Jesus Gottes Sohn ist? Was mache ich, wenn in meinem Leben gerade echt alles einfach nur Scheiße ist? Zahlt sich das noch aus? Was mache ich da? Was ist, wenn ich sogar Verfolgung erlebe? Wenn Menschen mich verfolgen aufgrund meines Glaubens? Das waren die Fragen, die diese Menschen damals gehabt haben. Und der Autor des Briefes, der sagt ihnen, hey, ja, es zahlt sich absolut aus. Und der nimmt dann ganz viele verschiedene Perspektiven und Gründe und sagt ihnen, hey, warum es sich auszahlt, Gott zu vertrauen, warum dieser Gott vertrauenswürdig ist, warum es wert ist, bis zum Ende diesen Weg zu gehen. Und er beginnt damit, dass er sagt, Gott ist ein Gott, der mit dir redet. So beginnt dieses Buch. Gott redet. Und dann erklärt er, wie Gott durch Jesus geredet hat. Und dann fängt er an, über Jesus zu reden. Und er sagt, hey, Jesus, der war größer wie die Engel. Da redet er über Engel, gell? Und dann sagt er, Jesus, der war größer wie Mose. Da redet er über Mose. Da vergleicht er ihn mit anderen Personen und stellt immer wieder heraus, wie gewaltig diese Person Jesus ist. Und zieht dann durch diesen Vergleich, so wie er mit Mose den Vergleich gezogen hat, zieht er dann den Vergleich zu seinen Zuhörern, gell, und sagt, hey, so wie damals die Israeliten, die haben die Frage gehabt, hey, gehen wir diesem Mose nach, glauben wir dem? sagt er, so geht es euch heute auch. Das ist genau die gleiche Entscheidung, die ihr treffen müsst. Das sind die Entscheidungen, die du und die heute treffen müssen. Hey, wollen wir diesem Gott nachfolgen? Und er verwendet immer wieder Beispiele aus dem Alten Testament, wie sie in der Wüste waren und die Situation echt schwierig war und so weiter. Und er sagt, hey, und sie damals haben Gott nicht vertraut. Und deshalb vertrau du ihm. Und er stellt immer diesen Vergleich einerseits Israel her und andererseits wieder zu uns, zu heute. Und er beginnt letzte Woche, haben wir darüber gehört, beginnt mit einem Vergleich, dass er sagt, hey, so wie die Israeliten, die waren da am Rande des Landes, gell, also am Ende der Wüste, das Land war vor ihnen und sie haben die Möglichkeit gehabt, gehen wir rein. Dann hat es zwei Stimmen gegeben, der eine war Gottes Stimme, der gesagt hat, geh. Und die andere Stimme, das waren die Späher, die gesagt haben, ah, das geht nicht. Da sind zu viele Probleme, zu mächtige Menschen, gell, das schaffen wir nicht. Und sie haben dann ihnen diesen Späher zugehört. Und der Prediger, das ist ja predigt eigentlich, der ringt richtig mit seinen Zuhörern. Gell? Er sagt, hey, seid doch nicht wie die damals, sondern vertraut ihm. Wenn ihr an diesem Anfang dieses Landes steht, geht es ein in diese Ruhe. Und dann kommt er zu dem, wo wir heute sind. Im Hebräer 4, Kapitel 14. Da nimmt er einen weiteren Aspekt von dem, wer Jesus ist, und er bringt es ins Heute. Und das möchte ich mit uns heute auch machen. Also schlag auf mit mir, Hebräer 4, Vers 14. Du hast, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Also nur damit wir verstehen, was da passiert. Diese Christen, diese gläubigen Menschen, die ringen damit, hey, folgen ich Gott nach, was mache ich, gell? Und er sagt ihnen, das ist so, stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, hey Klaus, hey Peter, Susi, du, ich ringe gerade echt mit meinem Glauben. Ich weiß es nicht, ist es das wirklich alles wert? Schau mal mein Leben an, ich folge Jesus nach und so schaut es aus. Und du überlegst dir dann sehr gut, was du sagst in der Situation, vielleicht warst du ja schon mal in so einer Situation. Und dann sagst du, ja, es ist es wert, weil Jesus ist dein Hohepriester. Kannst du einen Gesichtsausdruck vorstellen von der Person? Ja, okay. Also, aber genau das ist das, was dieser Autor da macht. Und er macht es aus einem Grund. Und das wollen wir uns anschauen. Warum sagt er das? Warum hat das Bedeutung? Und wie schon gesagt, für uns heute, Hohepriester, was ist das genau? Gell? Aber für damals, für jemand, hat das ganz, ganz viel Kontext gehabt. Und da möchten wir heute eintauchen gemeinsam. Er sagt, wir haben einen großen Hohepriester, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. Und weil wir den haben, lasst uns festhalten an unserem Bekenntnis, an unserem Glauben. Und so einfach ganz, ganz grundlegend, damit wir verstehen, was ist ein Priester? Ein Priester im jüdischen Verständnis und auch im christlichen Verständnis ist jemand, der da ist. Da bist du, gell? Mit deinen Haaren. Da bist du und da ist Gott. Ich habe da einen Thron gezeichnet. Gell? Und im jüdischen Verständnis, wie wir Gott sehen, können wir nicht einfach her zu Gott um mich spazieren und sagen, hey, grüß dich Gott, hallo, servus. Nein, sondern da ist etwas passiert, da ist eine Trennung zu uns. Wir brauchen jemanden, der vermittelt, der zwischen uns steht. Und das ist ein Priester. Genau, also mein Priester, der schaut so aus. Ja. Genau, also ihr seht schon, Strichmantel zeichnen kann ich ganz gut. Aber ein Priester ist genauso jemand, der zwischen den Menschen und Gott steht. Und der hohe Priester, das war der aus dieser Gruppe der Priester, der Vorstand war, derjenige, der noch eine besondere Rolle gehabt hat. Einmal im Jahr hat er das ganze Volk Israel vertreten. Alle, jede einzelne Person hat er vertreten. Und er hat ins Allerheiligste des Tempels reingehen dürfen. Und dort für das Volk ein Opfer dargebracht und das quasi, dadurch hat Gott die Sünden des Volkes gesühnt. Also für das ganze Volk hat er vertreten. Und so, er hat eine Beziehung gehabt zwischen Gott und er hat eine Beziehung gehabt zu den Menschen. Und wir sehen schon, hey, es ist echt wichtig, was für Beziehung der hat zu Gott. ob das einfach nur alles fake ist, ob der irgendwie was vorspült, aber Gott gar nicht kennt. Und das macht einen Unterschied, hey, wie der zu den Menschen, was für Beziehungen er zu den Menschen hat. Und der Autor sagt da, weil wir Jesus, nicht einfach nur irgendwer No-Name, irgendwer Hohepriester haben, sondern Jesus als Hohepriester haben, gibt es echt einen Grund, dass wir an unserem Glauben festhalten können. Und was ist dieser Grund? Was ist das? Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er beschreibt da diese Beziehung da. Und er sagt, hey, diese Beziehung ist davon gekennzeichnet, dass unser Hohepriester Jesus uns durch und durch kennt. Aber nicht nur kennt, sondern, lies, was steht da? Er ist jemand, der sich damit identifiziert, der das selbst auch erlebt hat. Für die Griechen damals war das Verständnis von einem Gott jemand, der weit, weit weg ist. Und die waren happy, die waren glücklich, die haben Frieden gehabt, denen ist es gut gegangen, aber sie haben nichts gewusst von dem, was auf der Erde passiert. Das waren zwei getrennte Bereiche. Das ist gar nicht so anders wie das Verständnis von manchen Menschen heute, gell, wer Gott ist, gell, er ist halt irgendwo da draußen irgendwie, gell, aber dass Gott mich kennt. Das war das griechische Verständnis. Und der Autor sagt auch, hey, dieser Jesus, der ist komplett anders. Er ist jemand, der Mitleid hat mit uns, der uns versteht in unserer Schwachheit, in allem versucht worden ist, so wie wir auch versucht werden. Wir lesen davon in der Bibel. Jesus ist versucht worden. Gott selbst hat zu seiner Göttlichkeit Menschlichkeit hinzugefügt, um das zu erleben, was es heißt, als Mensch zu leben und versucht zu werden. Wir lesen davon. Und das ist spannend. Mir geht es oft so, vielleicht geht es dir auch so, es fällt mir recht leicht, über jemand anderen zu urteilen, wenn der mit irgendeinem Problem kämpft, mit dem ich nicht kämpfe. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja manche Menschen, die kämpfen mit Neid, gell? Andere mit Stolz oder wieder andere mit Lästern oder vielleicht irgendeiner sexuellen Sünde oder Unglaube. Und wenn das nicht die Sünde ist, mit der ich kämpfe, hey, dann fällt es mir echt relativ leicht. Hey, wieso ist das für den so schwierig da mit dieser sexuellen Sünde? Der soll sich doch einfach mal zusammenreißen. Das kann es ja nicht sein, oder? Hey, wieso ist sie jemand, der ständig mit Angst kämpft? So ein ängstlicher Mensch, sie kennt doch Jesus. Warum hat sie nicht mehr Freude, gell? Wenn ich davon nicht betroffen bin, dann ist es ganz einfach für mich, überhaupt nicht zu urteilen, gell? Hey, aber wenn ich jemand bin, der selbst damit kämpft, und du sagst mir, hey, es ist für mich echt schwer, mir Zeit zu nehmen zum Bibellesen. Und mir fällt es vielleicht auch schwer, Zeit zu nehmen zum Bibellesen. Hey, dann bin ich auf einer ganz anderen Ebene zu dir. Und so der Autor vom Hebräerbrief sagt, Jesus kennt dich und deine Versuchungen und deine Schwachheit und deine Sünde. Er ist auf dem gleichen Level. Er ist nicht dieser hohe Priester, der 4 Meter, kennst du das ja in manchen katholischen Kirchen, gell, da gibt es so Wendeltreppen hoch, gell, und dann steht oben der Pfarrer oder der Priester oder wer immer und redet runter. Gell. Hey, das ist nicht dieser Jesus, sondern er ist runtergekommen zu uns und er kennt dich, deine Versuchung. Und er verurteilt dich nicht. Er verurteilt dich nicht. Auch wenn andere Menschen, auch andere Christen um dich herum dich verurteilen. Er sagt, er verurteilt nicht. Warum? Weil Jesus weiß, was es heißt, damit zu kämpfen. Mit Neid. Mit Stolz. Mit Macht. Mit Ehre. Mit dem Wunsch, dass alle einen mögen. Er ist versucht worden in allen Dingen. Aber es gibt einen Unterschied. Ganz am Ende von Vers 15. Er ist versucht worden, so wie wir, in ähnlicher Weise, doch ohne Sünde. Er ist versucht worden in allen Bereichen, aber er hat keine Sünde gemacht. Er hat nicht gesündigt. Er hat nicht nachgegeben, so wie du und ich. Und so ist es beides. Einerseits, er kann sich damit identifizieren, aber er ist diesen Schritt nicht gegangen, zu sündigen. Und ich finde da ein Zitat, das ich glaube ich schon mal vorgelesen habe, aber das passt einfach so gut. Das möchte ich nochmal vorlesen, das ist vom C.S. Lewis. Der schreibt während dem Zweiten Weltkrieg, schreibt er Folgendes. Kein Mensch weiß, wie böse er ist, bis er sehr hart versucht, gut zu sein. Ich lese den Satz nochmal. Kein Mensch weiß, wie böse er ist, bis er sehr hart versucht, gut zu sein. Nur diejenigen, die versuchen, der Versuchung zu widerstehen, wissen, wie stark sie ist. Schließlich erfährt man die Stärke der deutschen Armee, indem man gegen sie kämpft, nicht indem man nachgibt. Man erfährt die Stärke eines Windes, indem man versucht, gegen ihn anzugehen, nicht indem man sich hinlegt. Ein Mensch, der der Versuchung nach 5 Minuten nachgibt, weiß nicht, wie es eine Stunde später gewesen wäre. Deshalb wissen böse Menschen in gewisser Hinsicht sehr wenig über das Böse. Sie haben ein sehr behütetes Leben gelebt, in dem sie sich immer nachgegeben haben. So, wir finden nie die Stärke irgendeines bösen Impulses heraus, bis wir versuchen, dagegen anzukämpfen. Und Jesus, weil er der Einzige war, der Versuchung nie nachgegeben hat, ist auch der einzige Mensch, der vollständig versteht, was Versuchung bedeutet. Er ist der einzig vollständige Realist. Ist klar, noch 5 Minuten, wo du mit etwas versucht wirst, ganz egal, was es ist, sei das im sexuellen Bereich, sei das im zwischenmenschlichen Bereich, was auch immer, und du gibst dann nach, dann weißt du nicht, wie es gewesen wäre, eine Stunde später. Aber Jesus weiß es, er ist bis zum Ende gegangen. Und trotzdem, auch wenn du noch 3 Minuten nachgegeben hast und gesündigt hast, sagt er, und trotzdem versteht er uns. Und trotzdem verurteilt er uns nicht. Das ist dieser hohe Priester, den wir haben. Also diese Beziehung zwischen uns und ihm, die ist einmalig. Und deshalb hat jeder von uns einen Auftrag. Jeder von uns ist aufgerufen, wenn du Jesus kennst, etwas zu tun. Das steht in Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Lasst uns jetzt mit Freimütigkeit, ein schönes altdeutsches Wort, gell? Das verwendet man jeden Tag, ne? Lasst uns mit Freiheit, mit Mut, mit Gelassenheit, mit Offenheit hinzutreten zum Thron. Weil wir diesen Hohepriester haben, dürfen wir zu diesem Thron kommen. Wir müssen nicht um eine Audienz fragen. Warst du schon mal im Königssaal von einem König? Hast du Audienz gehabt bei der Queen oder so? Gell? Also da spazierst du nicht einfach so rein. Du hast alle möglichen Kanäle, die du vorher durchgehen musst, damit du dann vielleicht irgendwann einen Termin kriegst und dann gehst du da rein und schaust natürlich, wie du angezogen bist und dass alles passt, gell? Dass du pünktlich bist und so weiter. Und dann kommt der Moment, wo die Queen sich 3 Minuten für dich Zeit nimmt. Also, hey, wir haben diesen Hohepriester und weil wir den haben, dürfen wir mit Mut, mit Freimut, mit Freiheit zu diesem Thron kommen, zu Gott kommen. Jeder von uns, der Jesus kennt. Und wenn wir das machen, dann erfahren wir Gnade. Wir erfahren da nicht Urteil. Dass Gott sagt, ah, jetzt kommst du endlich. Dir wollte ich schon lange mal was sagen. Gell? Sondern was hast du? Wir erfahren Barmherzigkeit und Gnade und Hilfe. All diese Dinge. Und diese 3 Verse, die wir gerade gelesen haben, die sind sowas wie eine Zusammenfassung von dem, was er jetzt gleich noch einmal sagen wird, in einer anderen Art und Weise. Und das möchte ich mit uns jetzt lesen im Kapitel 5. Da lesen wir, was es allgemein heißt, ein Priester zu sein. Und wir müssen da jetzt ein bisschen eintauchen, damit wir verstehen und wirklich auch verstehen, was dieser Autor und Prediger uns mit so einem Nachdruck sagen möchte. Wir lesen jetzt von 4 Dingen, die diesen Priester charakterisieren. Schaut mit mir mit in Kapitel 5. Jeder aus Mensch genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt, in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Und ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen, wie er für das Volk, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden bringt. Und keiner nimmt für sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen worden ist, genauso wie Aaron. Wir lesen davon vier Dingen, die einen Priester charakterisieren. Das erste, jeder Priester ist ein Mensch. Sagst du, nun, was wäre sonst denn an dir? Na, aber jeder Priester ist ein Mensch. Gott hätte auch einen Engel dazu bestimmen können. Irgendwie jemand, der ein bisschen gediegener ist, gell, wie einfach so ein stinknormaler Mensch. Aber er sagt, na, jeder Priester, lesen wir, der erste Priester Aaron und dann seine Söhne, das waren Menschen, so wie du und ich. Und der wird von Menschen eingesetzt, um zwei Sachen zu machen. Um Gaben darzubringen und Opfer. Um da diesen Weg, damit wir diesen Weg zu Gott haben, zu reinigen. Für die Israeliten damals, sie sind zur Stiftshütte gekommen und sie haben da ein Opfer mitgebracht, ein Tier. Und der Priester hat dann dieses Opfer geopfert, damit diese Beziehung zwischen dem Mensch und Gott wieder passt. Damit da ein Zugang da ist. Damit diese Menschen in der Gegenwart des Heiligen Gottes sein können. Das war die Aufgabe von einem Priester. Und dann in Vers 2, und der solche Priester, der kann Nachsicht üben mit all diesen Menschen, weil er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist, heißt so. Weil er muss ihr Opfer da bringen für das Volk, aber nicht nur für das Volk, sondern auch für sich selbst. Der Priester ist ein Mensch, so wie du und ich. Der hat ja genauso Fehler gemacht. Und so dieser Priester, der hat ganz genau verstanden, gell, hey, wenn da jemand zu ihm kommen ist und die Menschen haben damals dann auch ihre Sünden bekannt, sie haben das wortwörtlich die Hände zum Beispiel auf ein Lamm gelegt und dann gesagt, für was dieses Lamm stirbt. Der Priester hat das ja mitgekriegt. Und er hat sie nicht verurteilt. Weil der gewusst, hey, ich bin ja auch einer von denen. Gell. In fact, er hat selber, so auch der Hohepriester, hat selber für sich Opfer bringen müssen. Es gibt ganz genaue Beschreibungen, wie das passiert ist. Am Tag der Versöhnung, Yom Kippur, gell, ist er gekommen in den Tempel, hat zuerst ein Opfer für sich gebracht und dann ist er nochmal rausgegangen, ist wieder reingegangen und dann hat er Opfer fürs Volk gebracht. Er war jemand, der hat durch und durch die Menschen verstanden. Und keiner, in Vers 4, nimmt für sich selbst diese Ehre. Sondern jeder wird von Gott berufen, genauso wie Aaron. Das war nicht etwas, wo du dich beworben hast dafür. Hey, was möchtest du einmal werden, wenn du groß bist? Ich würde gern Hohepriester werden. So hat das nicht funktioniert. Sondern diese Aufgabe, die ist von Gott. Gott hat diese Person bestimmt. Gott hat ihn ausgewählt. Diese Beziehung da, Gott hat diese Priester ausgewählt. Und es gibt ein paar Geschichten im Alten Testament, wo Menschen versuchen, die Rolle eines Priesters auszuführen, ohne dass sie dafür berufen sind. Zum Beispiel ein Saul, der nicht auf den Samuel wartet und der fängt dann an zu opfern und was passiert? Sein Königreich wird von ihm genommen. Wir lesen zum Beispiel vom Usia, der gewisse Sachen macht, die eigentlich nur einem Priester vorbehalten sind, der stirbt. Wir lesen von einem Korah, der sich gegen Aaron und Mose aufwendet. Was passiert? Er stirbt. Wir können nicht einfach nur da in dieser Gegenwart Gottes spazieren. Gott ist so anders, so heilig. Und so dieser Priester für die Juden ist etwas ganz, ganz Zentrales. Und jetzt hat er beschrieben, hey, wer dieser Priester ist und was er macht. Und jetzt kommt er noch einmal zurück zu Jesus. Und er sagt in Vers 5, so auch Jesus, Christus, hat für sich nicht selbst diese Würde genommen, ein Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wie auch an einer anderen Stelle spricht er, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Er sagt, hey, Jesus hat sich das nicht ausgesucht. Jesus hat nicht sich beworben für diesen Job, sondern Gott, der Vater, hat ihn dafür bestimmt. Und dann zitiert er Psalm 2 und Psalm 110 und sagt, hey, und dieser Vater hat seinen Stempel gegeben, er hat sein Ja gegeben und gesagt, ja, das ist mein Sohn. Er ist ein Priester. Und er vergleicht Jesus jetzt da mit Aaron. Er hat ihn schon mit so vielen Menschen verglichen im Hebräerbrief. Jetzt vergleicht er ihn mit Aaron und er sagt, er ist aber nicht wie der Aaron. Er ist nicht wie der Aaron, er ist ein anderer Priester. Irgendwas ist anders über diesen Jesus. Er ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks.
Jetzt sagst du, Melchisedek, aha, interessant, wer ist das? Ist das ein Getränk oder was? Es ist eine Person im Alten Testament, von der wir nur eine Geschichte kennen. Und er redet da von ihm und dann erklärt er aber nicht, wer das ist. Und deshalb erklärt er auch nicht, wer das ist. Wir kommen noch dazu. Also wer ist dieser Melchisedek? Müssen wir warten. Dieser Jesus, in Vers 7, hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Jesus, er wiederholt das, was wir vorher schon gehört haben in Vers 15, 16. Er sagte, Jesus war jemand, der hat mit Flehen seine Gebete, mit lauten Rufen und mit Tränen Gott dargebracht. Gott, rette mich doch von dem. Garten Gethsemane, wir kennen diese Geschichte. Aber das betrifft auch das ganze Leben von Jesus. Jesus hat diese Versuchungen und Dinge erfahren und er hat die Schwere gespürt von dem, was es heißt, in dieser sündigen Welt zu leben und versucht zu werden. Und er hat Gott angefleht, er hat es verstanden. Er hat es nicht nur verstanden im Kopf, sondern im Herzen. Er hat es wirklich gespürt. Er hat ihn angefleht. Und was hat Gott gemacht? Er hat ihn erhört, um seiner Gottesfurcht willen. Ich möchte es einfach nochmal betonen, hey, wie gewaltig und groß ist das. Und wenn wir schon langgläubig sind und lang Jesus kennen, dann ist das so, schon in einer Gefahr, dass wir einfach da weitergehen. Aber hey, dass dieser Gott sich erniedrigt als Mensch, und nicht nur als Mensch, sondern sich erniedrigt auf die Stufe, dass er verletzlich ist, dass er Versuchungen erfahren muss, wegen dir und wegen mir. Wie genial ist dieser Gott. Und wir spüren da richtig, was, wenn du diesen Vers 7 liest, wo man spürt da so richtig, wie dieses Herz, gell? Das Herz von Jesus, wie er da auch gerungen hat. Und er ist aber erhört worden. Gott hat auf ihn gehört. Nicht immer ist das Opfer von einem Hohepriester angenommen worden von Gott. Absolut spannend. Es hat da in der jüdischen Tradition so gewisse Merkmale gegeben, die gezeigt haben, ob ein Opfer von Gott angenommen worden ist. Das war jetzt nicht in der Bibel, nicht in der Tanach, im Alten Testament, aber da haben sich gewisse Traditionen entwickelt und eine zum Beispiel war, man hat einen roten Faden genommen und diesen roten Faden hat man auf einen von diesen Opfertieren getan und auch am Tempel hingehängt später. Und wenn das Opfer von Gott angenommen worden ist, dann ist dieser rote Faden, dieser rote Strick, ist dann auf irgendeine Art und Weise weiß geworden. Die Juden haben das immer als ein Wunder betrachtet und haben gesagt, das war der Weg Gottes, um zu zeigen, dass er dieses Opfer angenommen hat. Und wir lesen im Talmud, in jüdischen Schriften, nicht in christlichen Schriften, in jüdischen Schriften lesen wir, wie das manchmal passiert ist und manchmal nicht. Und das war einfach diese Interpretation, Gott hat es angenommen, Gott hat es nicht angenommen. Und 40 Jahre bevor der Zerstörung des Tempels, lesen wir, da hat es aufgehört, sich weiß zu färben. Für 40 Jahre ist es immer rot geblieben. Das Zeichen ist es nicht mehr angenommen worden. Der Tempel ist 70 nach Christus zerstört worden. Was war 40 Jahre davor? Jesus ist gestorben. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Er selbst ist quasi rot geworden, damit wir weiß werden können. Er hat das auf sich genommen. Und ich gebe noch mehr solche Merkmale, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, aber der Autor vom Hebräerbrief sagt, hey, Gott hat auf ihn gehört. Diese Beziehung, nicht nur die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, sondern diese Beziehung zwischen Vater und Sohn, der Vater hört auf ihn. Der hat das Opfer angenommen. Und wie endet dann dieser Abschnitt? Der endet mit noch was wirklich, da könnte man auch eine eigene Predigt drüber machen, Vers 8. Obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Obwohl Jesus der Sohn von Gott war, hat er Gehorsam gelernt. Wodurch hat er Gehorsam gelernt? Durch Leid. Durch Schwierigkeit. Da steht nicht, dass Jesus gesündigt hat. Lesen noch einmal den Vers. Steht nicht da. Aber es steht, dass Jesus etwas erfahren hat, das er vorher nicht gekannt hat. Er hat erfahren, was es heißt, gehorsam zu sein. Etwas, was ich nicht aus einem Buch lernen kann. etwas, was ich nicht lernen konnte, nämlich dir zuschauen, hey, dass du gehorsam bist und ich schaue dir zu und ja, passt, jetzt bin ich auch, habe ich es auch gelernt. Gell? Nein, das lerne ich erst, wenn ich selber herausgefordert bin, gehorsam zu sein. Und Gott hat seinen Sohn das zugetraut, dass er Leid verwendet, um ihm gehorsam zu lernen. Herr und liebe Geschwister, wenn du gläubig bist, wer bist du? Wer bin ich? Wer sind wir? Dass wir dann zu Gott sagen können, hey, ja, ich weiß, für Jesus, Jesus hat Leid ertragen und dadurch hast du ihm was beigebracht, aber mir? Mir nicht. Und wir alle haben diesen Wunsch, jeder von uns, ich auch, hey, ich möchte einfach nur ein angenehmes Leben haben, oder? Also das nicht schwierig ist, die erste Frage, die wir jemandem stellen, wenn wir kennenlernen, hey, wie geht's dir? Und die erwartete Antwort ist gut. Gell? Als ob das Wichtigste wäre, um das es geht. Aber wer sagt, hey, das ist nicht das Wichtigste. Gott möchte das Leid in unserem Leben verwenden. Im Jesusbrief heißt es, hey, sei nicht verwundert, wundere dich nicht, wenn Leid passiert, hey, sondern erwarte das. Das ist normal. Das ist nicht irgendwas Besonderes, dass Gott dich ja besonders da behandelt, sondern erwarte das, wenn du in Christ bist, dass genauso wie dein Meister versucht worden ist, wie dein Meister da Leid gelitten hat, dass es auch Teil deines Lebens wird. Und weil er das alles gemacht hat, und so endet dieser Abschnitt dann, ist er der Urheber in Vers 9 von der ewigen Rettung geworden, von Gott genannt, dein Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Weil das alles passiert ist, weil Jesus das alles gemacht hat, ist er zu diesem Mittler geworden zwischen Gott und den Menschen. Er ist derjenige geworden, der alles auf sich genommen hat, sodass du und ich zu Gott kommen können. Und das ist das, was wir zu Ostern auch feiern, was wir dann auch die nächsten Wochen ganz besonders uns anschauen werden, was das heißt. Und dann nimmt er nochmal kurz Verweis drauf auf diesen Melchisedek. Und dann sagt er, Vers 11, sagt er, über diesen Melchisedek würde ich gerne noch viel, viel mehr sagen. Da gibt es noch viele interessante Sachen. Vielleicht denkst du das gerade, wer ist das? Gell? Aber er sagt, ihr seid noch nicht bereit. Ihr seid noch nicht bereit. Ich habe vorher noch ein anderes Thema. Und das ganze Kapitel 6 geht um ein anderes Thema, eines der interessantesten Themen in der Bibel. Und dann Kapitel 7 kommt er wieder zurück. Das ist Melchisedek. Und so, wer ist dieser Melchisedek? Müssen wir noch warten bis zum Kapitel 7. Aber ich möchte mit uns zum Abschluss diesen Vers 16 noch einmal lesen. So lasst uns jetzt mit Freimütigkeit, mit Mut, mit Freiheit vor diesen Thron Gottes kommen, Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden. Das ist der Aufruf von dich und mich heute ganz konkret. Nimm nicht, wenn es in deinem Leben gerade echt herausfordernd ist, ganz egal was es ist, vielleicht auch in deinem Glauben, auch wenn du Zweifel hast im Glauben momentan, dann mach nicht einen Schritt zurück, ist was der Autor da sagt, sondern auch, wenn du es vielleicht nicht spürst und auch nicht möchtest, mach trotzdem einen Schritt näher hin zu ihm, mit Freimütigkeit. Aber wenn du dir denkst, was Gott, ich kann jetzt zu dir kommen, obwohl ich gerade vor 10 Minuten diese Sache gemacht habe, wirklich? Er sagt, ja, mit Freimütigkeit, weil Jesus unser Hohepriester ist. Ich bete mit uns. Ja, Vater im Himmel, wir sind auf der einen Seite so weit weg von dieser Welt, des Priestertums, des Opferns, der Israeliten. Auf der anderen Seite zeigt uns das auch so viel von dir und wer du bist. Und Vater, wir sagen dir einfach Danke, dass wir diese Freimütigkeit, diese Freiheit haben dürfen, zu dir zu kommen. Lass das nie etwas werden, was alt wird, nie etwas werden, was wir einfach als selbstverständlich erachten. Sondern lass uns immer wieder staunen über das, dass wir einfach in den Königssaal reinspazieren dürfen, als deine Kinder. Wir sagen dir einfach Danke dafür. Danke, dass du das möglich gemacht hast. Danke, dass du uns verstehst, dort, wo wir stehen. In unserer Schwachheit, unserer Müdigkeit, in unseren Zweifeln, in allem, was wir haben. Du kennst uns und trotzdem liebst du uns. Wir danken dir so sehr. Amen.